Also die bilateralen Beziehungen mit zwischen Nachbarn sind meistens sehr vielfältig. Da geht es darum, dass es über 100.000 ungarische Staatsbürger gibt, die in Österreich leben. Da gibt es tausende Ungarn, die jeden Tag nach Österreich pendeln. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele österreichische Unternehmen in Ungarn. Wir sind der zweitgrößte Investor in Ungarn.
Willkommen am Ballhausplatz, dem Podcast des Bundeskanzleramts Österreich. Mein Name ist Annette Weber und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen und sprechen über aktuelle Schlagzeilen. Diese Woche durften wir in Österreich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich den neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar. Und einer, der wesentlich mit den Vorbereitungen betraut war, ist unser heutiger Podcast-Gast, nämlich Botschafter Clemens Meyer-Harting. Er leitet die Sektion EU und Internationales im Bundeskanzleramt. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, da zu sein.
Der Clemens Meyer-Harting leitet ja nicht nur die Sektion, sondern er ist auch Sherpa des Bundeskanzlers. Und bevor wir über den Staatsbesuch sprechen, können Sie uns vielleicht kurz erklären, was ist ein Sherpa, was kann man sich darunter vorstellen?
Das ist eine Frage, die ich relativ häufig bekomme. Der Sherpa, der ist einem ja vielleicht bekannt aus dem Bergsteigen. Bergsteiger, die 8000er besteigen, die haben einen Sherpa bei sich. Das kommt daher, dass wenn Regierungschefs sich treffen, das sind dann Gipfeltreffen. Und zu diesen Gipfeln werden sie begleitet von Mitarbeitern und diese Mitarbeiter sind eben die Sherpas. Konkret, was heißt das? Jeder Regierungschef in der Europäischen Union hat so einen Sherpa. Das ist eine Person, die er nominiert. Diese Person ist hauptbeauftragt in den Vorbereitungen für den Regierungschef, für das Land, die Verhandlungen und die Vorbereitungen zu führen. Das ist eine zentrale Ansprechperson und das ist im Wesentlichen auch ein extrem nützliches Netzwerk. Jeder von uns, in jedem Mitgliedsland ist de facto eigentlich direkt dran an seinem Regierungschef, nur einen Anruf entfernt. Das macht die Wege sehr kurz und lässt sehr, sehr leicht koordinieren. Sehr unterschiedlich, wer das ist. Das sind manchmal Kabinettsmitarbeiter, das sind manchmal hohe Beamte, manchmal sind das auch Staatssekretäre. Wichtig ist vor allem, dass man eng mit den Regierungschefs zusammenarbeitet.
Das heißt, Sie waren jetzt auch maßgeblich beteiligt beim jetzigen Besuch vom ungarischen Ministerpräsidenten. Und meine erste Frage ist, war das eigentlich klar oder logisch, dass der neue Ministerpräsident so schnell nach seinem Amtsantritt nach Österreich kommt?
Nein, weil ich glaube, das weiß man nie genau, wie ein Regierungschef nach einem Amtsantritt das angeht, ob der sofort ins Ausland geht oder zuerst im Inland bleibt, wo man seine Schwerpunkte legt. Ganz genau weiß man es nicht. Was schon der Fall war, ist, dass wir natürlich gehofft hatten, dass der neue Regierungschef auf Österreich, auf seinen Nachbarn, mit dem man ja traditionell enge Beziehungen hat, dass es da bald ein Treffen gibt. Dass es jetzt sich entschieden hat, die erste Reise sofort nach Polen und dann nach Österreich zu machen, das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Signal, das wir total begrüßen, das Österreich auch ehrt und das, glaube ich, auch die Basis liefert für eine sehr gute zukünftige Zusammenarbeit.
Wie ist denn der Besuch abgelaufen? Mit welchen Erwartungen ging auch Österreich in dieses Treffen, in dieses Gespräch?
Das war ein sehr positive Erwartungen. Also prinzipiell eben aus den vorgenannten Gründen haben wir uns schon viel erhofft und haben uns gedacht, das wird sicher ein Startschuss, wie es der Bundeskanzler gesagt hat, für eine gewisse Art auch der Wiederbelebung der bilateralen Beziehungen. Und das ist im Grunde wirklich auch sehr, sehr gut gelaufen. Natürlich, diese Regierung ist keine zwei Wochen im Amt. Das heißt, wir haben sehr, sehr schnell hier ein gutes Programm zusammenstellen müssen. Uns war es wichtig, dass die Regierungschefs sich kennenlernen, dass die Zeit haben, sich einmal in Ruhe auch miteinander zu sprechen. Die hatten schon in der Vergangenheit kurze Treffen gehabt, aber noch bevor Péter Magyar der Regierungschef war. Und dass dann, er ist ja mit einer Mannschaft auch aus seiner Regierung, mehrere Ministern gekommen, auf der österreichischen Seite waren Minister dabei. Und das Ziel war, dass man die wichtigen Themen gemeinsam schon mal anspricht, erste Ziele definiert und dass man von dort aus losarbeitet. Dazu kommt natürlich auch etwas anderes. Die Wahl in Ungarn wurde wahrscheinlich mehr beobachtet als viele andere Wahlen in Europa. Und ich glaube, auch aus dem heraus ist eine große Neugier gewesen, wie dieser neue Regierungschef das angehen wird.
Mhm. Können Sie uns sagen, was konkret angesprochen wurde? Welche Punkte konkret angesprochen wurden?
Also die bilateralen Beziehungen mit zwischen Nachbarn sind meistens sehr vielfältig. Da geht es darum, dass es über 100.000 ungarische Staatsbürger gibt, die in Österreich leben. Da gibt es tausende Ungarn, die jeden Tag nach Österreich pendeln. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele österreichische Unternehmen in Ungarn. Wir sind der zweitgrößte Investor in Ungarn. Österreichische Unternehmen haben viele Milliarden investiert. Über 70.000 Arbeitsplätze wurden von österreichischen Unternehmen geschaffen. Also schon das bietet viel Gespräch. Aber dazu kommt dann natürlich auch die Zusammenarbeit in Europa, gemeinsame europäische Herausforderungen bis hin zur globalen Lage, der Frage der russischen Aggression gegen die Ukraine oder der Schließung der Straße von Hormuz. Also der Themenbereich war sehr vielfältig.
Sie haben schon gesagt, das war irgendwie der Startschuss für eine neue Art der Zusammenarbeit. Was kann man sagen, was sich konkret ändern wird in der Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn und vor allem vielleicht auch, was die wirtschaftliche Zusammenarbeit betrifft? Wie werden wir das irgendwie konkret auch spüren?
Ja, also ich glaube, es ist zunächst etwas Atmosphärisches. Mit der ungarischen Regierung haben wir prinzipiell immer ein gut funktionierende Zusammenarbeit. Aber dann ist auch immer eine Frage die der persönlichen Beziehungen. Und die vorherige ungarische Regierung hat sich in den letzten Jahren zunehmend einen Weg gewählt, sich ein bisschen zurückzuziehen, sehr aufs Nationale zu gehen und nicht mehr in derselben Form den Kontakt generell zu europäischen Partnern zu suchen und damit auch zu Österreich. Und somit mit der neuen Regierung ist, glaube ich, einmal schon dieser Wunsch, in Europa zu gestalten, gemeinsam mit Österreich etwas zu machen, das ist etwas. Und dann gibt es natürlich Themen und Probleme, die man angehen will. Der Bundeskanzler hat es heute erwähnt. In Ungarn gibt es Sondersteuern, die ganz speziell eigentlich internationale und damit speziell österreichische Unternehmen treffen. Die sind nach österreichischer Einschätzung klar auch europarechtswidrig. Das sieht auch die Europäische Kommission so. Also eines der Themen war, dass der Wunsch natürlich Österreichs ist, dass diese Steuern möglichst rasch auslaufen. Dann von ungarischer Seite gibt es, wenn man die Medien verfolgt, auch momentan ein Thema mit Asbest. Auch das wurde besprochen. Und ich glaube, darüber hinaus gibt es ganz viele weitere Potenziale, wie man weiter vertiefen kann. Das geht vom Verkehr, das geht über die Wirtschaftsfragen bis hin zu gemeinsamen europäischen Initiativen. Also ich glaube, da kommt noch einiges. Eines der konkreten Ergebnisse war ja, dass die Regierungschefs ausgemacht haben, dass es eine gemeinsame Regierungssitzung geben soll im Herbst. Also ich glaube, bis dahin werden wir dann weitere Arbeiten durchführen, wo wir genaue Projekte identifizieren werden.
Ja, klingt gut. Sie haben ja auch schon Europa angesprochen, die europäische Zusammenarbeit. Ich glaube, seit kurzem wehen wieder europäische Fahnen auf den Dächern, zum Beispiel vom Parlament in Budapest. Was kann man sich jetzt erwarten, wie das auf europäischer Ebene weitergeht? Wie wird sich da der neue Ministerpräsident, wie wird sich da das auswirken?
Also er hat ja gesagt, dass er einen konstruktiven Ansatz wählen will. Wenn man die letzten europäischen Räte sich angeschaut hat, war es oft so, dass gewisse Beschlüsse gar nicht mehr zustande gekommen sind, weil die vorherige ungarische Regierung immer von Anfang an gesagt hat, sie werden dem nicht zustimmen. Zum Beispiel alle Beschlüsse zur Ukraine waren de facto nur noch A26. Und Peter Madia und seine Regierung haben gesagt, dass sie da konstruktiv wieder werden wollen, zurückkommen wollen zu einer Einigkeit der 27. Das heißt nicht, dass man nicht intensiv diskutiert wird und dass man auch unterschiedlicher Meinung ist. Aber der Ansatz ist, zu versuchen, eine Lösung und einen Konsens zu finden. Und das wird sicher ein großer Unterschied sein.
Abseits vom Besuch noch eine Frage zur EU. Es wird ja in rund einem Monat der nächste Europäische Rat stattfinden. Es wird auch der erste sein von Peter Madia. Können Sie uns da schon ein bisschen eine Vorausschau geben, was da die Themen sein werden?
Ja, selbstverständlich. Also einerseits ganz klar dominiert einfach von der geopolitischen Lage. Es ist nun seit einigen Wochen, Monaten ist die Straße von Hormuz geschlossen mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die jeder von uns ja auch täglich sieht, wenn man sich die Preise an den Tankstellen anschaut und was das auch für Lieferketten bedeutet. Wir haben weiterhin die russische Aggression gegen die Ukraine, der Krieg, der voranschreitet. Auch da die Frage, wie kann man hier die Ukraine weiter in eine Position finden, aus einer Stärke sich zu bewegen, aber dass man tatsächlich auch zu diesem Frieden, zu diesem gerechten und andauernden Frieden auch gelangen kann. Ein weiteres großes Thema ist der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen. Das ist praktisch der europäische Finanzrahmen für 7 Jahre, wo man gemeinsam beschließt, die europäischen Mittel, die es geben soll in dem Zeitraum, der muss bis Ende 2027 eigentlich beschlossen werden. Das bedeutet eigentlich, dass eine Einigung darauf schon relativ bald erzielt werden muss. Die Verhandlungen laufen schon dazu. Es gibt einen Vorschlag der Europäischen Kommission, wie groß das sein soll. Und der Vorsitz von Zypern wird demnächst zum ersten Mal seinen eigenen Vorschlag, den Vorschlag des Rats machen mit ganz konkreten Zahlen. Und die Regierungschefs werden im Juni zum ersten Mal sich dazu auch Stellung beziehen.
Noch eine Frage zum Thema Europäische Union. Uns erreichen ja auch im Bürgerservice des Bundeskanzleramts sehr viele kritische Schreiben zum Thema EU. Was kann man den schärfsten Kritiker, also wie kann man auch den schärfsten Kritiker von der Idee der Europäischen Union überzeugen? Also Sie quasi als Europasektionschef, was wäre da sozusagen Ihr Geheimrezept?
Also ich glaube, in einer Demokratie gehört Kritik dazu und die Europäische Union ist als Projekt eines, an das auch sehr, sehr hohe Erwartungen gestellt werden. Wir sehen in der heutigen Zeit in der Instabilität, dass wir eigentlich gerade auch als Land unserer Größe, aber ich glaube, das trifft eigentlich auf alle anderen 26 auch zu, ohne die Union, ohne die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vor noch viel größeren Problemen wären. Ich glaube aber natürlich, dass das auch zeigt, dass man Lösungen finden muss. Wenn die Inflation stark ansteigt, wenn Energiepreise hoch sind, dann erwarten sich die Menschen, dass die EU da auch liefert. Das, was, glaube ich, hilft, ist, sich trotzdem konkret anzuschauen, wie laufend sich die Dinge trotzdem an Thema für Thema auch gearbeitet wird, wie Maßnahmen getroffen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Maßnahmen für, je nachdem, was, für die, die im Klimawandel sich das anschauen, was eigentlich auf europäischer Ebene gemacht wurde, um da wirksam zu bekämpfen. Maßnahmen wie auch um Menschen kennenzulernen, der Mobilität, dass man in anderen Ländern leben und arbeiten kann. Ich glaube natürlich immer, Europa zu erleben, bedeutet auch sehr stark, sich hinaus zu bewegen und dieses Europäische zu sehen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es der Auftrag an uns, das Wichtigste ist, Lösungen zu liefern und intensiv zu arbeiten. Das ist etwas, was immer sich fortsetzt, weil die Herausforderungen auch immer wieder neu werden. Nehmen wir auch zum Beispiel den Bereich Migration her. Da hatten über Jahre sehr, sehr hohe Ankunftszahlen. Die sind mittlerweile deutlich geringer. Aber auch hier der Anspruch der Europäischen Union ist, die illegale, die irreguläre Migration komplett zu beenden. Wie überzeugt man die Menschen? Mit guten Ergebnissen. Was ich aber auch, glaube ich, immer ist, dass der Vergleich macht auch sicher. Also ich glaube, wenn man mal sich in andere Weltregionen bewegt oder in anderen Ländern ist und dann auch wieder nach Österreich und nach Europa zurückkommt, dann sieht man schon, was es für ein Privileg ist, in unserem Kontinent zu leben, was es für ein Privileg ist, in Frieden zu leben, im Wohlstand zu leben. Das heißt aber nicht, dass nicht die Aufgaben aufhören. Also ich glaube, wie gesagt, die Kritik ist auch irgendwie Teil unseres Jobs. Die treibt uns an, dass wir versuchen, jeden Tag was besser zu machen. Und ich glaube, so motivieren wir uns Tag für Tag.
Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort, lieber Herr Botschafter. Vielen Dank fürs Kommen und auch für die Einblicke in den Besuch vom ungarischen Ministerpräsidenten. Wir sind schon sehr gespannt, wer der nächste Besuch in Österreich sein wird. Vielleicht können Sie uns dann wieder ein bisschen darüber berichten. Das war am Ballhausplatz, der Podcast des Bundeskanzleramts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.